Radiogeschichten.
Heute Sommerpostkarten, eine Erzählung von Peter Mayl. Es liest Bernhard Meitzen.
Wir haben 3 Jahre gebraucht, um es als Faktum zu akzeptieren, dass wir im gleichen Haus, doch in 2 verschiedenen Gegenden leben. Was wir als normales Leben empfinden, beginnt im September. Da gibt es, außer an Markttagen in den Städten, kaum Menschen. Auf den abgelegeneren Straßen ist der Verkehr tagsüber gering. Ein Traktor, ein paar Lieferwagen, nachts kommt er praktisch ganz zum Erliegen. Man bekommt in jedem Restaurant einen Tisch, außer vielleicht einmal sonntags zu Mittag. Das gesellige Leben findet sporadisch statt und ist unkompliziert. Man bekommt Brot beim Bäcker, der Klempner hat Zeit zum Plaudern, der Briefträger für ein Gläschen Wein. Nach dem ersten ohrenbetäubenden Wochenende der Jagdsaison ist der Wald still. Über die Felder bewegen sich gebeugte, nachdenkliche Gestalten durch die Rebenreihen, ganz langsam, eine Reihe hinauf, die nächste herunter. Zwischen 12 und 2 Uhr ist es totenstill. Und dann kommt der Juli und August. Zunächst haben wir den Juli und August erlebt wie alle Monate des Jahres. Es waren heiße Monate, gewiss, aber sie erforderten unsererseits keine besondere Anpassung, außer dass wir darauf achteten, am Nachmittag Siesta zu halten. Es war eine Täuschung. Wir haben uns geirrt. Wir wohnen auch im Juli und August im Luberon. Nur ist es nicht derselbe Luberon, es ist vielmehr der Luberon en vacances. Und unsere Bemühungen, während solch unnormaler Zeiten ein normales Leben zu führen, sind kläglich gescheitert. So kläglich, dass wir schon einmal daran gedacht haben, den Sommer einfach zu streichen und irgendwohin zu verreisen, wo es grau und kühl und friedlich ist, wie auf den Hebriden. Aber wir würden das wahrscheinlich doch vermissen. Selbst die Tage und die Vorfälle, die uns zu schwitzenden, irritierten, übermüdeten Zombies reduziert haben. Wir haben deshalb beschlossen, uns mit dem Luberon im Sommer auszusöhnen, uns nach besten Kräften damit zufrieden zu geben, Urlaub zu haben, wie die übrige Welt auch, und, wie alle anderen auch, an Freunde in der Ferne Postkarten zu schicken und ihnen zu berichten, wie schön es hier ist. Hier sind ein paar solcher Postkarten. Saint-Tropez. Cherchez les nudistes. Eine Jagd auf Naturliebhaber. Da wird es in Saint-Tropez bestimmt einen starken Anstieg der Bewerbungen um Aufnahme in den Polizeidienst geben. Im Interesse der Sicherheit und der Hygiene hat Monsieur Spada, der Bürgermeister, im Widerspruch zur langjährigen Tradition, schließlich hat Saint-Tropez das Nacktbaden in aller Öffentlichkeit berühmt gemacht, die Verordnung erlassen, dass Nacktbaden an öffentlichen Stränden nicht mehr erlaubt ist. Le nudisme intégral est interdit, erklärt Monsieur Spada, und hat die Polizei dazu ermächtigt, Missetäterinnen zu packen und einzusperren. Nun, vielleicht nicht gerade zu packen, aber sie aufzuspüren und ihnen zur Strafe 75 Francs abzunehmen oder bis zu 1500 Francs, falls sie ein öffentliches Ärgernis verursachen. Wo eine nackte 1500 Francs bei sich tragen soll, das ist eine Frage, die hier in Saint-Tropez die Leute beschäftigt. Inzwischen hat eine nudistische Protestgruppe in den Felsen hinter La Plage de la Mutte ihr Hauptquartier aufgeschlagen. Eine Sprecherin der Gruppe hat erklärt, sie würden nie Badeanzüge tragen, wenn sie doch bloß hier wären. Das Melonenfeld. Faustins Bruder Jackie, ein drahtiger, kleiner Mann um die 60, zieht Melonen im Feld gegenüber unserem Haus. Es ist ein großes Feld, aber er macht alle Arbeit allein und noch dazu manuell. Im Frühjahr kann ich oft beobachten, wie er dort mit gebeugtem Rücken 6 oder 7 Stunden lang arbeitet und mit der Spitzhacke auf das Unkraut einschlägt, das seine Melonen zu ersticken droht. Er spritzt nicht. Wer würde eine Melone essen, die nach Chemie schmeckt? Und ich glaube, es macht ihm Spaß, sein Land auf herkömmliche Weise zu bestellen. Jetzt, da die Melonen reifen, kommt er morgens um 6 Uhr aufs Feld, um die Früchte zu ernten. Er bringt sie nach Ménherbes, wo sie in flachen Holzkisten abgepackt werden. Von Ménherbes kommen sie nach Cavaillon, von Cavaillon nach Avignon, nach Paris, überall hin. Der Gedanke an die Leute in den schicken Restaurants, die für eine einfache Melone une petite fortune zahlen, belustigt Jackie. Wenn ich früh genug aufstehe, kann ich ihn abfangen, bevor er nach Ménherbes fährt. Er hat immer ein paar Melonen, die für die Reise und den Verkauf schon zu reif sind, und die gibt er mir für ein paar Francs. Wenn ich zum Haus zurückgehe, taucht die Sonne über dem Berg auf und mir ist plötzlich heiß im Gesicht. Die Melonen, die schwer und wohltuend in der Hand liegen, sind noch kühl von der Nachtluft. Sie sind frisch und süß. Wir essen sie zum Frühstück. Es ist keine 10 Minuten her, dass sie gepflückt worden sind. Hinter der Bar. Es kommt ein Punkt, wo ein Swimmingpool kein Luxus mehr, sondern fast schon eine Notwendigkeit ist. Und diese Zeit ist gekommen, wenn die Temperatur auf 40 Grad ansteigt. Wann immer Leute sich bei uns erkundigen, ob sie in dieser Gegend für den Sommer ein Haus mieten sollen, vergessen wir nie, das zu erwähnen. Manche hören auf uns, andere nicht. Und die hängen dann 2 Tage nach ihrer Ankunft am Telefon und teilen uns mit, was wir ihnen bereits vor Monaten erzählt haben. Es ist so heiß, sagen sie. Zu heiß zum Tennisspielen, zu heiß zum Radfahren, zu heiß für Besichtigungen, zu heiß, zu heiß. Wenn wir doch bloß einen Pool hätten, habt ihr's gut? Eine erwartungsvolle Pause. Ist es Einbildung oder kann ich die Schweißtropfen wirklich wie Sommerregen auf die Seiten des Telefonbuchs fallen hören? Ich nehme an, meine Antwort sollte gemein, aber hilfreich ausfallen. In der Nähe von Abt gibt es eine öffentliche Badeanstalt, falls es einem nichts ausmacht, das Wasser mit ein paar 100 braunen Derwischen in Schulferien zu teilen, dann gibt es das Mittelmeer. Bis zur Küste ist es nur 1 Stunde. Nein, beim momentanen Verkehr kann es bis zu 2 Stunden dauern. Denkt dran, 2 Flaschen Evian mitzunehmen. Man sollte unterwegs nicht austrocknen. Solch brutale und unwürdige Vorschläge kommen mir in den Sinn, bevor die Stimme der Verzweiflung am anderen Ende der Leitung in Erleichterung umschlägt. Natürlich, wir könnten am Morgen auf einen Sprung vorbeikommen, ohne euch zu stören, nur auf einen Sprung ins Wasser. Ihr werdet nicht einmal merken, dass wir da gewesen sind. Sie kommen mittags. Sie bringen Freunde mit. Sie schwimmen, sie nehmen ein Sonnenbad. Sie werden völlig überraschend von Durst geplagt und deswegen stehe ich hinter der Bar und meine Frau kocht in der Küche ein Essen für 6 Personen. Vive les vacances! Der Nachtspaziergang. Die Hunde kommen mit der Hitze zurecht, indem sie schlafen. Sie liegen ausgestreckt im Hof oder im Schatten der Rosmarinhecke. Sie erwachen zum Leben, wenn das Rosarot des Himmels dunkel wird, schnuppern in der Brise, streichen um unsere Füße, da sie auf einen Spaziergang hoffen. Wir holen die Taschenlampe und folgen ihnen in den Wald. Er duftet nach warmen Fichtennadeln und nach aufgeheizter Erde. Es duftet trocken und würzig, wenn man auf ein Fleckchen mit Thymian tritt. Kleine, unsichtbare Tierchen huschen vor uns vorbei und rascheln im Laub des wilden Buchsbaums, der hier wuchert wie Unkraut. Die Laute tragen weit. Sigall und Frösche, das erstickte Hämmern von Musik durch das offene Fenster eines entlegenen Hauses, das Klimpern und Murmeln am Abendtisch auf Fustans Terrasse. Die Hügel auf der anderen Seite des Tals, die jährlich 10 Monate lang unbelebt sind, sind bestückt mit Lichtern, die Ende August ausgeschaltet werden. Wir kehren zum Haus zurück, ziehen die Schuhe aus, und die Wärme der Steinplatten ist eine Einladung zum Schwimmen. Ein Sprung ins dunkle Wasser, danach ein letztes Glas Wein. Der Himmel ist klar, bis auf ein Chaos von Sternen. Morgen wird wieder ein heißer Tag sein, ein heißer, träger Tag, so wie heute. Knietief im Lavendel. Ich hatte mit einer Heckenschere Lavendel geschnitten, langsam und ungeschickt, so dass ich für weniger als 1 Dutzend Büschel fast 1 Stunde brauchte. Als Henriette mit einem Korb Auberginen herüberkam, war ich dankbar für die Gelegenheit, damit aufhören zu können. Henriette blickte auf den Lavendel, sie blickte auf die Heckenschere und schüttelte über die Unkenntnis ihres Nachbarn den Kopf. Sie ging zu ihrem Lieferwagen und kam mit einer geschwärzten Sichel zurück, deren scharfe Spitze in einem alten Weinkorken steckte, zur Sicherheit. Die Sichel war erstaunlich leicht. Ich vollführte ein paar Hiebe in der Luft. Henriette schüttelte wieder den Kopf. Ich brauchte offenbar eine Unterweisung. Sie hob den Rock hoch und nahm sich die nächststehende Reihe Lavendel vor, fasste mit einer Hand die langen Stängel zu einem schmalen Bündel zusammen und trennte sie mit der anderen mit einem einzigen sauberen Schnitt der Sichel unten ab. In 5 Minuten hatte sie mehr geschafft als ich in 1 Stunde. Es sah so leicht aus. Bück dich, bündele, schwing die Sichel. Kinderleicht. »Voilà«, sagte Henriette. »Als ich ein kleines Mädchen war in den Bassalp, da hatten wir Lavendel hektarweise und keine Maschine, da hat jeder nur die Fossil benutzt.« Sie reichte sie mir erneut, warnte, ich solle auf meine Beine aufpassen und fuhr davon, um Fuster in den Weinbergen zu helfen. Es war gar nicht so einfach, wie es aussah. Mein erster Versuch bescherte mir ein unordentliches, ausgefranstes Büschel. Es sah eher zerhackt aus als geschnitten. Ich merkte, dass diese Sichel für Rechtshänder gedacht war. Ich war Linkshänder. Ich musste von mir wegschneiden. Meine Frau kam aus dem Haus herüber und warnte, ich solle auf meine Beine Acht geben. Sie traut mir nicht bei scharfen Gegenständen und war deshalb beruhigt, als sie mich vom Körper wegschneiden sah. Selbst bei meiner Genialität, mich selbst zu verletzen, schien das Risiko einer Amputation sehr gering. Ich hatte eben das letzte Büschel gepackt, als Henriette zurückkehrte. Ich schaute hoch, ich erhoffte ein Lob und schnitt mir bis auf den Knochen in den Zeigefinger. Da floss eine Menge Blut und Henriette fragte mich nur, ob ich mich manikürieren wolle. Mir kommt ihr Humor manchmal recht seltsam vor. 2 Tage später hat sie mir dann eine eigene Sichel geschenkt und gesagt, ich dürfe sie aber nur mit Handschuhen benutzen. Die alkoholischen Vorlieben von Wespen. Die provenzalische Wespe ist klein, besitzt aber einen bösen Stachel. Im Swimmingpool verhält sie sich außerdem ganz und gar unritterlich. Sie paddelt von hinten an das ahnungslose Opfer heran, wartet, bis ein Arm aus dem Wasser ragt und dock, sticht tief in die Achselhöhle. Das tut ein paar Stunden lang weh. Leute, die einmal gestochen worden sind, ziehen oft eine Schutzkleidung an, bevor sie wieder schwimmen. Ich weiß nicht, ob alle Wespen Wasser mögen, doch die Wespen der Provence lieben es. Sie schwimmen am seichten Ende des Pools, dösen in den Tümpeln auf den Steinplatten und halten Ausschau nach einer ungeschützten Achselhöhle und nach empfindlichen Extremitäten. Und nach einem entsetzlichen Tag, an dem nicht nur in Achselhöhlen, sondern auch auf den Innenflächen der Oberschenkel Volltreffer gelandet waren, einige Wespen können offenbar den Atem anhalten und auch Unterwasserkrieg führen, wurde ich ausgesandt, um nach Wespenfallen zu suchen. Als ich sie in einer Gasse von Cavaillon in einer Drogerie entdeckte, hatte ich das große Glück, hinter der Theke auf einen Wespenfachmann zu stoßen. Er führte mir das neueste Modell der Fallen vor, einen Plastiknachfahren der alten hängenden Glasfallen, wie man sie noch heute manchmal auf Flohmärkten findet. Sie war, wie er erklärte, besonders zum Gebrauch in der Nähe von Schwimmbecken entworfen worden und war für Wespen unwiderstehlich. Sie bestand aus 2 Teilen. Die Basis war ein rundes Becken, das durch 3 flache Pfropfen vom Boden abgehoben war, und von der Basis führte ein Trichter nach oben. Die Spitze passte auf die untere Schale und hinderte die Wespen, die es nach oben geschafft hatten, am Entkommen. Das, so fuhr der Wespenfachmann fort, ist aber nur der Anfang. Schwieriger, subtiler und auf höherem artistischem Niveau sei der Köder. Wie überredet man eine Wespe dazu, die Freuden des Fleisches aufzugeben und den Trichter hinauf in die Falle zu klettern? Womit könnte man sie vom Pool weglocken? Wer eine Weile in der Provence gelebt hat, hat gelernt, bei jedem Kauf damit zu rechnen, eine kleine Lektion erteilt zu bekommen, gleichgültig, ob er nun einen organisch gewachsenen Kohl kauft, 2 Minuten, oder ein Bett, 1/2 Stunde mehr, je nach dem Zustand ihres Rückens. Bei Wespenfallen sollte man mit einer Lektion über 10 bis 15 Minuten rechnen. Ich saß auf dem Hocker vor der Ladentheke und hörte zu. Wespen mögen, wie sich herausstellte, Alkohol. Einige Wespen haben ihn gern sucré, andere lieber fruchtig, und es gibt sogar Wespen, die für einen Tropfen Anis überall hinfliegen würden. Das ist, erklärte der Wespenfachmann, eine Sache des Ausprobierens. Man muss Düfte und Substanzen kombinieren, bis man eine Mischung findet, die dem Gaumen der hiesigen Wespenbevölkerung zuspricht. Er schlug ein paar Grundrezepte vor. Süßer Wermut mit Honig und Wasser, verdünnte Creme de Cassis, stark Bier mit einem Schuss Mark, unverdünnten Pastis. Als zusätzliches Lockmittel kann der Trichter mit Honig bestrichen werden und unmittelbar unter dem Trichter sollte sich immer ein kleiner Wassertümpel befinden. Der Wespenfachmann baute auf der Theke eine Falle auf und imitierte dann mit 2 Fingern eine Wespe auf ihrem Abendspaziergang. Sie bleibt stehen. Das Wasser im Tümpel reizt sie. Die Finger erstarrten. Sie nähert sich dem Wasser und wird darauf aufmerksam, dass sich gleich über ihr etwas Köstliches befinden muss. Um nachzusehen, klettert sie den Trichter hinauf und springt in den Cocktail, et voilà. Sie kann nicht wieder heraus. Sie ist zu betrunken, um im Trichter nach unten zu kriechen. Sie stirbt. Aber sie stirbt eines glücklichen Todes. Ich kaufte 2 Fallen und probierte die Rezepte aus. Gewirkt haben alle. Was mich zu der Annahme führt, dass die Wespe ein ernstes Alkoholproblem hat. Wird heute bei uns ein Gast von hochprozentigen Flüssigkeiten überwältigt, so heißt es nur noch, er war besoffen wie eine Wespe. Maladie du Luberon. Die meisten jahreszeitlich bedingten Wehwehchen des Sommers mögen unangenehm oder schmerzhaft oder auch nur ärgerlich sein, aber sie werden wenigstens mit einiger Sympathie betrachtet. Von einem Menschen, der sich von einer explosiven Begegnung mit einer überfälligen Merguez-Wurst erholt, erwartet man nicht, dass er sich in zivilisierte Gesellschaft begibt, erst wenn seine Verfassung es ihm wieder erlaubt. Gleiches gilt für Sonnenbrand dritten Grades, Rosévergiftung, Skorpionstiche, eine Überdosis von Knoblauch oder jenen Schwindel und Ekel, den eine zu lange Konfrontation mit der französischen Bürokratie auslöst. Man leidet. Man darf aber immerhin allein in Ruhe und Frieden leiden. Es gibt eine andere Heimsuchung, die schlimmer ist als Skorpionstiche oder bösartige Würste. Eine Heimsuchung, die wir und die übrigen Dauerbewohner dieser stillen Gegend Frankreichs am eigenen Leibe erlebt und erlitten haben. Die Symptome tauchen gewöhnlich Mitte Juli auf und halten sich bis in den frühen September. Trübe, blutunterlaufene Augen, Gähnen, Appetitverlust, schlechte Laune, Lethargie und eine milde Form von Verfolgungswahn, der sich in plötzlichen Wunschvorstellungen des Eintritts in ein Kloster äußert. Das ist die Maladie du Luberon oder schleichende Gesellschaftsmüdigkeit, und sie weckt bei den anderen etwa die gleichen Sympathien wie die Probleme von Millionären mit dem Dienstpersonal. Eine Betrachtung der Patienten, Bewohner mit festem Wohnsitz im Luberon, erklärt den Grund dieser Krankheit. Die Hiesigen haben ihre Arbeit, ihre Freunde in der Umgebung, ihre tägliche Routine. Sie haben sich mit Bedacht entschlossen, im Luberon zu wohnen, statt in einem der Cocktailzentren der Welt, weil sie deren Lebensart, wenn nicht gänzlich, so doch weitgehend entkommen wollten. Dieser exzentrische Wunsch wird allgemein anerkannt und 10 Monate des Jahres toleriert. Sie sollten jedoch einmal versuchen, diesen Wunsch im Juli oder im August verständlich zu machen. Da kommen die Besucher. Sie kommen frisch aus dem Flugzeug oder erhitzt von der Autoroute und lechzen nach geselligem Leben. Wir wollen die Einheimischen kennenlernen. Zur Hölle mit dem Buch in der Hängematte und dem Waldspaziergang. Zur Hölle mit der Einsamkeit. Sie brauchen menschliche Gesellschaft zum Essen, zum Trinken, am Abend. Und so gehen Einladungen und Gegeneinladungen hin und her, bis jeder Tag der folgenden Wochen ein besonderer gesellschaftlicher Höhepunkt ist. Wenn die Ferien sich mit einem letzten Vielflaschendiner dem Ende zuneigen, lassen sich sogar auf den Gesichtern der Gäste gewisse Anzeichen von Erschöpfung erkennen. Sie hatten ja keine Ahnung, dass es hier unten so lebhaft zugeht. Sie sprechen nicht nur im Scherz davon, dass sie erst einmal Ruhe brauchen, um sich von dem Wirbel der letzten Tage zu erholen. Ist das hier immer so? Wie haltet ihr das nur aus? Es ist nicht immer so, und wir halten es auch gar nicht aus. Wie viele unserer Freunde brechen wir zwischen verschiedenen Besuchen zusammen, halten uns Tage und Abende eifersüchtig frei, an denen wir wenig essen und wenig trinken und früh zu Bett gehen. Und wenn sich der Staub gelegt hat, beraten wir uns alljährlich mit anderen Mitgliedern des Verbandes notleidender Anrainer, was zu tun sei, damit der Sommer zu einem weniger strapaziösen Belastungstest wird. Alle sind der Meinung, dass die Antwort lautet: Härte und Festigkeit zeigen. Öfter Nein als Ja sagen, das Herz stählen gegenüber dem Überraschungsbesuch, der kein Hotelzimmer finden kann, gegenüber dem armen Kind, das keinen Swimmingpool hat, gegenüber dem verzweifelten Reisenden, der seine Geldbörse verloren hat. Bleibt hart. Seid hilfsbereit, seid freundlich, seid grob, vor allem aber bleibt fest. Und dennoch weiß ich glaube, wir wissen es alle, dass es uns im nächsten Sommer wieder genauso ergehen wird. Ich nehme an, dass es uns so gefällt oder dass es uns gefallen würde, wenn wir nicht so erschöpft wären.
Bernhard Meizen las die Erzählung Sommerpostkarten von Peter Mail. Übersetzer Gerhard Beckmann. Morgen in den Radiogeschichten hören Sie Die Sterne von Alphonse Daudet.